Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge von Seelenspiegel. Mein Name ist Elena Befus und ich freue mich heute richtig doll, ein zweites Mal die wundervolle Elena Siljukow in meinem Podcast willkommen zu heißen. Liebe Elena, es ist knapp 1,5 Monate, nicht ganz 2 Monate her, als du das letzte Mal hier warst. Und ich freue mich so sehr, dass wir unser Gespräch heute fortsetzen und dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast. Dankeschön.
Ja, ich danke auch für die Einladung, weil es ist sehr interessant, wie die Gespräche sich entwickeln und was für Themen wir da in Anspruch nehmen.
Ja, Elena, für diejenigen, die die letzte Folge vielleicht noch nicht gehört haben, ihr könnt mal so, ich muss, guck mal, wie schön vorbereitet ich bin. Die erste Folge haben wir genannt, aktiviere deine medialen Fähigkeiten. Und da habe ich ein paar Sätze zu dir gesagt, da habe ich dich damals vorgestellt. Wie würdest du dich heute denen vorstellen, die dich noch nicht kennen? Wer bist du und was machst du?
Ja, an erster Stelle, ich bin Psychologin und ich arbeite aber auf 3 Ebenen. Das ist eine energetische Ebene und psychosomatische Ebene. Und ich weiß nicht, wie man das alles unter einem Begriff bekommt. Ich kann mich auch als Medium nennen, weil ich mich mit geistiger Ebene verbinden kann und Botschaften weitergeben kann.
Dieses Thema, ich weiß, dass das so viele interessiert, dieses Verbinden mit der geistigen Welt und Botschaft überbringen. Und viele glauben dann, da taucht wie aus so einer Wunderlampe irgendein Geist auf und dann sieht man ihn hier live und dann sagt er was und dann gibst du das weiter. Wie nimmst du das wahr? Wie ist das so in deiner, wie würdest du das beschreiben? Wie nimmt man die geistige Welt wahr?
Ich möchte anfangen damit, dass wir denken, die geistige Welt ist irgendwo oben. Ja, im Himmel. Und an der Stelle möchte ich sagen, wenn wir tief einatmen, in unser Herzraum gehen, dann finden wir die geistige Ebene in uns drin, in unserem Herzraum. Und wir brauchen nirgendwo hinzufliegen, auch nicht mal mit Bewusstsein, sondern wir öffnen uns mit unserem Herz und dann nehmen wir ganz feine Ebene wahr. Und diese feine Ebene nehmen wir über die Gedanken wie Schwingung. Und dann, es kann sein, dass auf innerem Bereich ein Bild zu erscheinen gibt, aber das ist das Bild von unserer Psyche. Zum Beispiel, wenn ich weiß, wenn ich gesehen habe, wie Christus aussieht, ja, wenn ich zum Beispiel auf den Wunsch gehe, mit Christus mich zu verbinden, dann gibt mir die Psyche dieses Bild, was bei mir gespeichert ist. Das ist das, was wir beim Feldlesen lernen. Weil die Psyche gibt uns nur die Bilder, die bei uns gespeichert sind, damit wir verstehen, worum es geht. Und ich habe mal gefragt, warum habe ich die Bilder von mir aus Ikonen? Weißt, das sind diese russische Bilder in den Kirchen. Und dann sage ich, warum sehe ich immer zum Beispiel Christus so, wie in der Kirche er halt zu sehen ist? Und dann sagt man mir, okay, wenn wir die Schwingung zum Beispiel von Mutter Maria nehmen. Und diese Schwingung kommt zu mir in einem Bild von einem Hund. Erkenne ich die? Nein. Deswegen bekommen wir die Bilder, dass wir verstehen, okay, mit wem habe ich mich jetzt verbunden? Wer gibt mir jetzt eine Botschaft? Ja. Und auch im inneren Bereich, das die geistige Welt ist zugänglich über unser Herz.
Das hast du schön gesagt. Jetzt höre ich schon, wie diese Frage, die ich jahrelang höre, die du wahrscheinlich auch kennst. Elena, ich habe ein Bild, aber ich weiß nicht, war das jetzt von meinem Kopf oder war das von der Geist? Also habe ich mir das eingebildet und gewünscht oder ist das Bild quasi wirklich aus der geistigen Ebene? Hast du einen Trick, einen Tipp, wie die Leute das besser unterscheiden können?
Ja, das ist ja das. Man denkt, das ist von mir, weil es ist logisch, dass ich, wenn ich über Christus denke, dann sehe ich dieses Bild. Aber das ist die Psyche entziffer die Vibrationen. Und bei unserem Feldlesen, wenn die Menschen nur anfangen, weißt du, und sagen, oh, das war bestimmt mein Kopf. Ich habe gesagt, okay, wir nehmen alles, auch was dir den Kopf gibt. Und dann lernt man, das zu vertrauen. Und dann sage ich, ja, aber das war doch mein Kopf. Ich wusste doch das. Ich habe gesagt, okay, du nimmst jetzt das, was du wusstest. Weil die geistige Welt kann dir nicht irgendwas geben, was bei dir irgendwann nicht gespeichert war. Verstehst du? Es ist so, als ob ich in Mercedes fahre, aber Räder von Traktor reinstellen möchte. Das funktioniert nicht. Verstehst du? Und Mercedes, ich komme dahin und sage, ich will ein Mercedes, aber bitte die Räder drauf. Dann sagen die, nee, funktioniert nicht. Für Mercedes passen nur die Räder, die da bestimmt sind. Andere können wir nicht dran machen. Das ist ja das Gleiche. Nur als Metapher, weißt du, dass man das ein bisschen vielleicht mehr versteht. Und wenn wir im Herz sind und uns verbinden, wir fühlen die Verbindung mit dem Körper. Der Körper lügt nie. Der Körper sagt auch, oh, jetzt fühle ich, dass ich mich verbunden habe. Jetzt weiß ich, was für Wörter jetzt zu mir fließen und wie ich das entziffere. Das kann man nie verwechseln mit dem, wenn ich einfach im Kopf bin und nach irgendwas denke. Der Körper sagt immer, ja, das ist das, dieses Bild, und auf Bild reagiere ich mit Gänsehaut. Und jetzt reagiere ich mit Händen.
Auch mit Gänsehaut?
Ja, das ist das, weil der Körper lügt nie. Und über Körper können wir viel erfahren.
Ja, der Zustand ist ein anderer. Mhm. Und ja, daran merke ich das bei mir auch immer. Der Zustand ist so sehr, sehr friedlich. Sehr, sehr, sehr friedlich. Wenn ich gerade merke, dass sich die Türen ein bisschen innerlich öffnen, dann ist, obwohl ich im gleichen Zimmer bin, spüre ich aber, als ob sich alles verändert hat, vom Gefühl einfach, vom Zustand. Ja. Schön. Ja. Es war jetzt eine kurze Abbiegung, die ich nicht geplant habe, aber weil du es vorhin so angesprochen hast, wusste ich, dass die Leute das sehr interessieren wird. Und auch wenn ich das eigentlich zum Schluss geplant habe, Elena, aber es passt jetzt einfach so gut. Du hast gerade gesprochen von Energiefeldlesen. Das hatten wir auch in der ersten Folge schon zusammen. Da bin ich schon drauf eingegangen, was genau ist es. Also falls euch das interessiert, ihr Lieben, was genau ist Feldlesen, hört gerne in die erste Folge rein. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal kurz Elena die Chance geben. In einem Monat circa beginnt ihre Ausbildung. Vielleicht magst du nochmal diejenigen einladen, für wen ist das was? Und was genau macht ihr da vielleicht nochmal ganz allgemein? Weil Feldlesen ist ein Teil davon, ne?
Genau, damit fangen wir an, weil ich nehme das als Grundlage, dass man nicht lange sucht nach Gründen, nicht jahrelang zur Psychologin gehen muss, um einen Grund zu finden, warum ich jahrelang in Depressie bin. Und übers Feldlesen kommen wir an die Antworten. Wir kommen über Feldlesen auf Ereignisse, die dazu gebracht haben, dass der Mensch zum Beispiel jetzt depressiv ist oder sonst irgendein Anliegen hat oder körperliche Beschwerden. Und das ist der Anfang, das ist die Grundlage. Und ich lade zu unserer Ausbildung diejenigen an, die sich für sich interessieren, an erster Stelle. Weil alles, was wir lernen, ist an erster Stelle die Arbeit mit mir selbst. An meinen eigenen Themen, mit meinen eigenen Gefühlen, mit meinen eigenen Ereignissen im Leben, die ich zum Beispiel noch nicht wahrgenommen habe oder akzeptiert habe oder wahrnehmen möchte. Und das ist diese Arbeit, die uns innerlich die Möglichkeit gibt zu wachsen, erwachsen zu werden, weil oft die Menschen, die viele Probleme im Leben haben, die befinden sich die sind dann in Kindheit hängen geblieben und geben sich nicht mal die Chance, erwachsen zu werden. Und wenn man in erwachsenem Körper, aber geistig klein ist, als Kind sich benimmt, dann gibt's Beleidigungen, dann bin ich nicht zufrieden, die Welt schuldet mir was, gibt mir nicht, dann bin ich auch traurig deswegen. Ich habe keine Anerkennung, ich habe Konflikte, weil ich diese Anerkennung brauche. Das sind alles Kindheitspositionen. Und während der Ausbildung wachsen wir an erster Stelle. Wir werden erwachsen, wir werden reif. Und natürlich, wir können dann die Sachen ganz anders wahrnehmen, auch was in unserer Familie abgeht, auch was mit den Eltern war. Das alles können wir von anderen Blickwinkel anschauen als Erwachsene. Und dann auf einmal ändert sich alles rund um uns. Und das ist der Sinn. Und natürlich, wenn man diesen Weg macht, ja, man wächst innerlich und dann sagen die Menschen, hä? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du bist so glücklich jetzt irgendwie oder sonst eine Anmerkung. Und dann fragen sie immer, okay, ich will das auch. Was hast du gemacht? Und natürlich, da kommt schon die Coaching in den Sinn. Okay, ich weiß, wie ich was ändere in meinem Leben. Ich kann das auch den Menschen weitergeben, mit Menschen arbeiten. Und wir lernen nicht alles nur für sich, sondern wir lernen für uns, damit wir wachsen und das auch weitergeben können, mit Menschen arbeiten können, die Hilfe suchen, die Hilfe brauchen. Und Coaching für mich ist jetzt, ich sage das auch überall, das ist Beruf des Zukunfts, weil viele Menschen jetzt auf einmal sich für sich interessieren, aber keine Antworten finden. Und Coaching gibt die Möglichkeit, einfach viel, viel schneller zu sich selbst zurückzukehren, zu eigenen Gefühlen, zu eigenem Leben.
Ihr Lieben, wenn ihr jetzt zugehört habt und merkt, oh mein Gott, Elena, ich möchte, ja, ich will die Ausbildung heiraten. Ihr Lieben, dann geht bitte auf Elenas Profil. Unter dieser Folge markiere ich alle Links, ihre Instagram-Profile. Da findet ihr alle weiteren Infos. Wenn irgendwas ist, schreibt mir sonst gerne oder auch Elena. Wenn irgendwelche Fragen offen sind, nutzt diese Chance, weil jetzt in knapp einem Monat geht's los für 2 Jahre. Ne? Die Ausbildung geht 2 Jahre. Genau, kann ich euch von Herzen mit gutem Gewissen empfehlen, auch wenn ich noch nicht drin war. Aber ihr hört selbst, man spürt es ja selbst schon. Weißt du hast gerade ein Thema angesprochen, ob du es glaubst oder nicht. Das habe ich als erste Frage aufgeschrieben. Und das ist so ein schönes Thema. Eine der häufigsten Beobachtungen, Fragen, Probleme mit den Menschen zu mir kommen. Und ich bin mir sicher, du kennst es auch. Die Menschen kommen, fangen an, sich mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, sind vielleicht die Ersten in ihrer Familie oder in der Partnerschaft sind sie die Ersten. Und dann kommen sie und sagen, ja, mein Partner verändert sich aber nicht mit. Ich will aber, dass meine Eltern auch mitkommen. Ich will aber, dass meine Freundin auch diesen Kurs macht. Sie soll auch das Buch lesen. Und dann wollen sie, also eigentlich gehen sie in diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung oder auch geistigen Entwicklung rein, um eigentlich nur die anderen mitzuziehen. Welchen Tipp hast du für Menschen, die ehrlich gesagt andauernd sagen, ich möchte, dass mein Mann sich jetzt verändert, ich möchte, dass meine Freundin mitkommt, ich möchte, dass meine Mama endlich sich auch für das Thema öffnet. Welchen Tipp hast du?
Einziger Tipp, was ich immer gebe, lasst eure Mitmenschen in Ruhe. Wenn du diesen Weg für dich ausgewählt hast, das heißt nicht, dass sie mitkommen sollen. Die haben eigenes Leben. Und ich kenne das, das ist so wie Euphorie. Oh, ich habe was entdeckt. Ich muss es unbedingt mit anderen mitteilen. Und das ist der größte Fehler, weil die Menschen, die diesen Weg nicht wählen von sich aus, die werden dann dich runterziehen und sagen, was machst du hier? Was redest du hier? Geh weg von mir. Und an der Stelle möchte ich allen sagen, die diesen Bedürfnis haben, stellt euch jetzt selbst gerade vor euch und erzählt euch selbst, wie schön das ist, dass ihr jetzt diesen Weg geht. Und dann, wenn ihr das ausspricht, dann habt ihr auch diesen Bedürfnis. Das ist so, als ob ein Kochtopf kocht, Wasser kocht und Dampf will raus, raus, raus. Aber der beste Weg ist, an sich arbeiten, die Menschen in Ruhe lassen. Und wenn die Menschen sehen, okay, es ist irgendwas da drin, wo die jetzt ist oder was sie jetzt macht, weil die sich verändert hat. Weil die jetzt zum Beispiel nicht mehr beleidigt ist auf jedes Wort, weil die sie ganz anders benimmt, weil die endlich zu den Eltern kommt und glücklich ist, verstehst du? Die merken dann das. Dann kommen die von alleine und sagen, du, weißt du was? Was machst du jetzt? Das ist diesen Weg, was ich ans Herz legen möchte. Man darf, man kann niemand in Selbstentwicklung reinziehen. Funktioniert nicht. Das ist der Wunsch, diese Entscheidung, die im Herz liegt, von jedem Mensch so individuell und persönlich, dass man niemand da zwingen kann. Außer man will aus der Familie raus. Man kann das weitermachen, aber dann sagt Familie, weißt du was, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und die Männer, ja, zum Beispiel, wenn mein Ehepartner dagegen ist, das ist auch oft so, dass man alles mitteilt, auch den eigenen Weg und so. Man soll das auch einfach sein lassen. Das ist eure Entscheidung, an sich zu arbeiten, lässt es auch bei euch, diese Arbeit. Und wenn ihr euch verändert, dann verändert sich die Energiefeld von euch. Und diese Energiefeld beinhaltet alles. Auch ihr Mann, auch Kinder. Und mit der Zeit schwingen die auch anders. Und dann sehen die Sache auch anders mit der Zeit. Man soll sich die Zeit geben. Das Problem ist, dass man das zu schnell will. Man beeilt sich. Man will schneller Ergebnisse haben. Man kann das auch, aber wenn man bei sich bleibt, nicht bei jemand, dann sind die Ergebnisse viel schneller da.
Das ist wahr. Ich kann auch an dieser Stelle, ich habe das, glaube ich, auch schon hier und da mal erwähnt, meine eigene Erfahrung ist genau diese, ich kann das nur unterschreiben. Es gab für mich einen großen Unterschied, als ich angefangen habe, das, worüber ich sprechen will bei anderen, als ich angefangen habe, das selber zu leben, anstatt drüber zu sprechen, hat es mir mehr gebracht und allen anderen, als wenn ich sie mitziehen wollte.
Genau.
Und immer, wenn eine Tendenz da ist, so, oh, das möchte ich jemandem sagen, frage ich mich immer, zuerst lebst du das schon? Und wenn ich das wirklich lebe, habe ich das Bedürfnis nicht, gar nicht, das jemandem zu erzählen. Und früher, wir haben jetzt 2023, ich bin mit meinem Mann über 10 Jahre jetzt zusammen. Und hätte man mir vor 10 Jahren gesagt, Lena, du wirst mal Akasha-Chronik-Lesung machen oder was nicht so für geistige Arbeit. Und hätte ich das damals meinem Mann gesagt, der hätte gesagt, hier, ciao, ich bin weg. Und egal, was ich für in meiner Arbeit gemacht habe, ich habe also vor Jahren dann schon verstanden, so, ich lasse ihn einfach seins machen und ich mache meins. Und dadurch, dass es immer so, irgendwann fragt er aus Interesse und dann denke ich, ja, dann kann ich erzählen. Und das bringt so viel mehr Frieden in das Zuhause. Und manchmal ist es so schön, weil man kann sich auch Neues erzählen, anstatt dass man immer zum anderen geht und du musst jetzt wissen, was bei mir abgeht. Du musst jetzt wissen, was ich in einem Kurs gelernt habe. Ich war ja bei dir jetzt die letzten Wochen in Dienstagabends drin und wir hatten ja Zettel auf dem Boden, ne? So, und mein Mann, ich habe nur immer gesagt, 20.30 Uhr, hier gehst du an deinen PC, ich bin im Wohnzimmer, alles klar. Eines Abends, wir waren noch nicht ganz fertig, er kommt ins Wohnzimmer, er so, was ist das denn? Ich sag, nichts haben wir gemacht, obwohl er sogar fragt, ich so, nichts, ich nehme einfach die Zettel und mach zu. Und früher, ich weiß, vor 10 Jahren, hätte ich ihm alles erzählen, was ich verstanden habe, was ich gelernt habe, was ich losgelassen habe. Und ich habe einfach die Zettel genommen und ich so, nichts, war schön, zu, fertig. So für mich. Und es bewirkt mehr. Es bewirkt mehr. Also ich kann es nur unterschreiben, es tut allen Beteiligten gut, genau. Das nur für sich zu nutzen. Und wenn sie wirklich wollen, kommen sie und fragen. Da muss man auch nicht kämpfen, dass die das wollen. Das kommt von alleine.
Ja, das ist das. Und dann ist es für euch ein Zeichen, okay, wenn die Menschen schon zu mir kommen, ja, dann darf ich das auch mitteilen, weitergeben.
Genau. Jetzt nehmen wir mal an, wir bleiben mal jetzt gerade mit dem Schwerpunkt auf Beziehungen, weil das haben sich die Zuhörer bei mir am meisten gewünscht, auf dieses Thema einzugehen. Nehmen wir mal an, da ist eine Frau, die entwickelt sich recht in ihrem eigenen Tempo recht schnell und das Umfeld merkt, oh, die hat sich verändert. Und nun ist es ja nicht immer so, dass das Umfeld applaudiert und sagt, finden wir super, dass du jetzt so bist, finden wir toll, was du machst, sondern selbst ein Partner oder die Familie oder auch ein Freunde können sich ja abwenden von einem, ne? Weil sie sagen, oh, du bist ein bisschen durchgedreht, das ist zu abgehoben, jetzt dir etwas eingenommen oder so. Wann merkt man denn, dass eine, ich sag mal, ein Zusammenleben, bei Familie natürlich können wir uns jetzt nicht so frei machen, aber was Freundschaft oder Arbeitskollegen oder auch Partnerschaft angeht, kann ja auch passieren und sein, dass es vielleicht trotzdem für einen Menschen das Beste ist oder für die Seele zu gehen. Und die Frage, die ich mir notiert hatte, war, an welchen Zeichen erkennt man, dass man unter einer Beziehung mehr leidet, als dass man davon wächst? Und wann weiß man, dass man gehen darf? Wenn es überhaupt allgemein, ich bei mir ist schon so klar, individuell natürlich, das darf man wahrscheinlich nicht verallgemeinern, aber vielleicht hast du trotzdem ein so etwas zum Greifen für die Menschen, woran sie das erkennen.
Es ist so, wenn in der Beziehung keine Liebe mehr da ist, dann ist es Gleichgültigkeit. Wenn man an sich arbeitet und immer wieder emotional betroffen ist, das heißt, dass man noch Potenzial zum Selbstwachstum in der Beziehung drin hat. Wenn ich so weit komme, dass ich nicht mehr emotional reagiere, ich habe aber Gleichgültigkeit. Diesen Mensch interessiert mich nicht mehr. Und diese Gleichgültigkeit, das bedeutet, es gibt keine Liebe mehr. Und wenn keine Liebe mehr da ist, dann fühlt man sich auch, ich möchte nicht sagen leer, aber man wünscht sich, ja, man wünscht sich eine Beziehung, wo man sich wohlfühlt. Und das ist dann ein Zeichen, okay, es ist alles irgendwie gleichgültig geworden. Ich fühle mich nicht wohl in Gleichgültigkeit. Ich möchte schon Emotionen haben, mich freuen in meinem Leben, mich freuen, wenn ich meinen Partner sehe. Ja, dann ist auch die Zeit zu gehen. Solange man emotional noch kämpfen muss, ja, das bedeutet, es ist noch nicht alles abgehakt. Und wenn ich aus der Beziehung rausgehe, wo nicht alles anerkannt ist, was man da ändern könnte, bei sich, nicht beim Partner, das bedeutet, dass der nächste Partner das Gleiche wird nach der Zeit. Es kommt dasselbe, dass ich das Thema einfach zu Ende erforsche, was mich triggert bei einem Mensch.
Darf ich kurz eine Frage an dieser Stelle stellen? Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Eine Frau ist mit einem Mann zusammen und sein Verhalten, was auch immer er macht, triggert sie. Sie geht regelmäßig an die Decke. Das bedeutet, solange sie diese Wunde, die dort ja auf die angeklopft wird, ja, ne? Solange sie diese Wunde innerlich bei sich selbst nicht anschaut, nicht heilt, bedeutet das, wenn sie da rausgeht aus der Beziehung, wird der Nächste genau da auch anklopfen. Sie nimmt es mit.
Genau.
Und also ich kann ich voll unterschreiben, ergibt für mich auch natürlich nur so Sinn. Und gleichzeitig, das ist jetzt eher, aber es erklärt sich von selbst eigentlich, was ist jetzt, wenn ein Mann sich aber so schlimm menschlich verhält, dann kann man ja nicht sagen, sie soll bleiben und sich das antun, so schlimm bei ihm, und dann erst gehen. Das heißt, das ist je nach Menschen, gesunde Menschenverstand, muss man wissen, wann man zu gehen hat, ne?
Ja. Wenn man sieht, okay, psychisch ist mein Partner nicht stabil, ja, der explodiert zum Beispiel und dann ist Gefahr da, dass er mich zum Beispiel schlägt oder sonst irgendwas, dann natürlich, es gibt dann auch keine Zukunft mehr, auch wenn man alles verarbeitet, das kann man da neue nicht anfangen. Mhm. Wenn wirklich so eine Aggressivität da ist, dass man darunter leidet, dann ist es besser, dann auseinanderzugehen und von Weite aber dieses Thema mit dem Mann zu klären. Verstehst du? Ja. Weil es hat keinen Sinn, den Partner zu wechseln, weil es kommt ein anderer, genau das Gleiche. wo gleiche Probleme mitbringt. Wenn man das nicht an erster Stelle merkt, dann wird es mit der Zeit sich so entwickeln, dann denkt man, wo waren meine Augen? Der ist ja das gleiche, der gleiche. Verstehst du? Das ist immer ein Sinn da hinten, dass man nicht zu Ende geschaut hat, was stimmt hier nicht und was stimmt nicht. Nicht bei dem Partner, sondern was erkenne ich nicht in mir? Wo lüge ich mich an, dass ich diese Sache jetzt in meinem Umfeld habe, dass mein Mann zum Beispiel mir das zeigt? Was habe ich bei mir noch nicht wahrgenommen?
Ja, wenn sich das Muster wiederholt, ne, dann
genau.
Spiegel. Ja, okay. Ja.
Und wenn man zum Beispiel zu diesem Zustand Gleichgültigkeit gekommen ist und schaut den Mann und es gibt keine Freude mehr, es interessiert sich auch sexuell, funktioniert nichts, dann ist es natürlich da, okay, abgehakt, jetzt kann ich einfach aus der Beziehung raus und schauen, ob ich den Partner finde, der jetzt mit meiner Schwingung irgendwie in Resonanz geht. Weil nicht jeder Mensch, der auf der Erde lebt, hat diese Aufgabe, die geistige Ebene von sich selbst zu erforschen, sich geistig zu entwickeln. Nicht jeder Mensch. Wir kommen auf die Erde, wir haben verschiedene Aufgaben, verschiedene Dinge, die wir vorhaben in unserem Leben. Und es gibt die Männer zum Beispiel, die jetzt im Krieg sterben, die sind auch als Kämpfer gekommen auf diese Welt. Es stand in ihrem Seelenplan, wenn ich das so, vielleicht wird es so verständlich. Und wenn ein Mann kommt und der hat nur diese drei untere Chakren zu entwickeln, weil er noch nicht lange auf der Erde ist und dann interessiert sich nur materielle Ebene. Dann ist alles Geistige für ihn verrückt. Der will das nicht, der muss das nicht lernen, der muss da nicht mit leiden. Weil man denkt immer, ich leide in der Beziehung und man vergisst, dass die andere Seite auch leiden kann. Und wir oft so ein bisschen egoistisch, oh, ich bin die Armste, mein Mann entwickelt sich nicht. Aber wenn wir von Seite, so wie wir an Dienstagabenden machen, ja, wenn du auf dem Blatt, wo dein Mann draufsteht, sich draufstellst und guckst dich an, dann kommen oft so viele Emotionen und Unverständnisse. Und das bedeutet, wenn der Mann sich nicht entwickeln möchte, das heißt nicht, dass er darunter nicht leidet. Da hat genauso Emotionen, irgendwelche Ereignisse, die er nicht verarbeiten hat, aber es ist nicht sein Lebensplan, sich geistig zu entwickeln. Man kann ihn einfach in Ruhe lassen.
Ja, und aufhören sich so, ich bin das Opfer, ich bin die Erleuchtete und alle sind negativ, verstehen das nicht und müssen auch. Ja.
Genau, und bei mir war das auch eine Zeit lang, wo man mich für verrückt gehalten hat, auch für Verwandtschaft und so. Besonders als ich gesagt habe, dass ich mit Menschen arbeite, die haben no, die ist wirklich verrückt. Und dann nach der Zeit, jetzt auf einmal interessieren sich alle für diese Themen. Und das ist dann Zeichen, wenn die sehen, okay, die ist ganz anders. Das Leben hat von ihr sich geändert. Ich will das auch so. Und dann kommen die und sagen, guck, ich bin jetzt bereit. Vor 10 Jahren war ich nicht bereit, aber jetzt verstehe ich, was du gemeint hast vor 10 Jahren. Jetzt möchte ich das. Und dann ist der Zeitpunkt für diesen Mensch gekommen.
Du hast gerade, als du gesprochen hast, mir kam einmal ein, du hast so ein schönes Thema wieder angesprochen. Oh, ich liebe es jetzt, diese Frage zu stellen, Elena. Sehr viele Menschen, Frauen, vor allem, ich arbeite ja auch nur mit Frauen, kommen und sagen, das ist mein Seelenverwandter. Mein Mann ist mein Seelenverwandter. Nur er. Und das denke ich mir nicht aus. Es ist wirklich so. Einige Monate später, das war voll der Narzisst. Wirklich, das ist nicht ausgedacht. Dann kommt der neue, das ist mein Seelenverwandter. Wir sind füreinander bestimmt. Dieses Wort Seelenverwandte, wenn nicht das für mich, stellt sich manchmal die Nackenhaare auf, weil ich so denke,
schon wieder ein, ja.
Wie stehst du dazu, dass gerade in Bezug auf Partnerschaft, dass man glaubt, mit dem einen, mit dem man zusammen ist, das ist mein Seelenverwandter. So, wir haben uns verabredet, nur mit ihm darf ich alt werden und sterben. So, egal was kommt, nicht trennen, weil das ist mein Seelenverwandter. Wie nimmst du das wahr?
Es ist sehr breites, esoterisches Thema, ja. Und ich möchte, dass die Zuschauer jetzt auch das verstehen, wenn ich jetzt zu tief in die Esoterik gehe, das ist nur das, was unsere Seele betrifft. Unsere Seele kann sich spalten, ja. Und wir können Parallelleben haben. Zum Beispiel, wir sitzen jetzt mit dir hier in Deutschland in Zoom und vielleicht irgendwo in Antarktika sitzen wir an einem Feuer in einer Jute und sind Schamanen.
Deswegen ist mir so kalt immer.
Genau. Das sind dann Parallelleben, die wir auch, wenn wir auf die geistige Ebene gehen, auch anschauen können. Muss man. Und oft, wir entwickeln uns mit anderen Menschen und haben so ähnliche Vibration. Und Seelenverwandtschaft, das ist einfach diese Wahrnehmung von Vibration, die ein Mensch ausstrahlt. Und wenn ein Mensch ausstrahlt die Vibration, die ich habe oder ähnliche, dann, oh, ich fühle mich so wohl bei ihm, das ist mein Seelenverwandter. Aber jeder entwickelt sich anders. Und wenn er heute dein Seelenverwandt ist, oder du fühlst es, du fühlst diese Vibration so, und morgen trifft er eine andere Entscheidung für sich und geht einen anderen Weg, dann auf einmal fühlst du das nicht mehr. Seine Vibration hat sich geändert. Deswegen für mich gibt es keine Seelenverwandtschaften.
Oh, für mich auch nicht.
Genau, es gibt nur Menschen, auf welche Vibration wir reagieren. Aber das kann sich schnell ändern. Und es ist so schön, wenn wir Fokus in uns haben, nicht in äußere Welt, dann haften wir an diesen Menschen nicht. Dann lassen wir die Menschen auch los, wenn es einfach unbequem ist, mit uns weiter den Weg zu gehen. Die haben auch diesen Bedürfnis, sich weiterzuentwickeln, aber so wie die das fühlen, so wie deren Seelenplan ist.
Ich denke auch, es gibt Menschen, denen begegnet man, das kennen, glaube ich, viele, wo man das Gefühl hat, als klar, man ist in diesem Leben mit diesem Namen, mit diesem Körper hier, aber man spürt, als ob ich diese Person kenne von früher, so von anderen Leben. Und das ist wie so inneres, so wie Signal, so ein, als muss man nicht viel sprechen und man spürt, dass man sich so trotzdem versteht und kennt. Und ich glaube, das ist das, was auch viele wahrnehmen, dieses, ich fühle mich wohl bei den Menschen, ich muss nicht viel erklären, weil da ist so ein tieferes Verständnis füreinander und trotzdem, und das ist, das hast du gerade so schön angesprochen, trotzdem darf man oder ist wichtig, sich zu erinnern, dass wir frei sind und auch der andere und sich auch anders noch entscheiden kann und auch trotzdem gehen darf, seinen eigenen Weg oder sogar muss vielleicht, genau, sogar seinen eigenen Weg gehen sollte.
Ja, es ist der Fehler zu denken, dass ich für jemand Bestimmtes da bin.
Mhm. Mhm.
Und oft ist es dann so verwechselt, ich bin für meinen Mann da, für immer.
Mhm. Ja.
Dann ist Fokus immer bei dem Mann. Man klammert sich so an ihn, dass er Bedürfnis hat, einfach abzuhauen, weil ihm zu stickig ist, diese Nähe. Ja, und das ist nur dann, wenn Fokus außen ist, nicht im inneren Bereich, nicht bei sich im Herzraum, sondern man versucht, das, was man eigentlich sich selbst geben kann, von anderen zu nehmen. Und ehe man fester an jemanden klammert, desto schneller ist er weg.
Mhm.
Weil man ihm einfach diese Freiheit nicht mehr gibt. Vielleicht das ist es auch ein Zeichen für jemanden. Wenn ich versuche, jemanden zu halten, festzuhalten, dann ist es ein Zeichen, okay, ich muss jetzt ihn loslassen und zu mir kommen, zurück und mich wahrnehmen, was ich will. Und dann ist für den Mensch viel einfacher, neben mir weiterzugehen. Und er versucht dann nicht schnell abzuhauen.
Das Klammern tut ja den Händen selber auch weh. Auf
genau,
Dauer.
Genau, das ist einfach
man
diese
schadet sich
Spannung.
Selbst. Genau. Ein anderes Thema, was mir zum Thema Beziehungen und Menschen kam, war etwas, was ich dieses Jahr sehr oft von Frauen auch höre, ist, obwohl sie eigentlich eine vielleicht große Bekanntschaft haben oder großen Freundeskreis, viele Menschen um sie herum sind, fühlen sie sich sehr einsam. Obwohl so viele da sind, fühlen sich viele gerade einsam und haben das Gefühl, in Wahrheit weiß niemand, wie es mir wirklich geht, was ich durchmache. Woher kommt diese starke Einsamkeit gerade bei so vielen Menschen?
Das ist innere Konflikt, was schon bei Kindern anfängt, die Ablehnung. Wenn äußere Welt mich ablehnt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du vielleicht unser Live gesehen hast, wo über Kinderpsychosomatik geht,
Hab
im
ich.
Instagram. Ja, und dort erkläre ich das auch, wann fängt es an? Und es fängt immer in Kindheit an. Wenn ich in der Familie abgelehnt bin von der Mutter, vom Vater, wenn ich zum Beispiel jetzt traurig bin und zur Mutter gehe und sage, du Mama, mir ist so schlecht, ich fühle mich nicht wohl. Und die Mutter sagt, weißt du was, ich bin jetzt sowas von beschäftigt. Kannst du bitte jetzt auf den Couch sitzen und warten, bis ich komme? Und dann, die ist so beschäftigt, dass sie auch vergisst, zu dem Kind zu kommen. Dann fühlt das Kind sich abgelehnt. Dann ist sein Gefühl, diese Einsamkeit, ich bin mit meinen inneren Konflikten allein. Und das vergeht nicht. Es schaltet sich von alleine nicht aus. Das wird dann wachsen. Diesen inneren Konflikt, dass man mich ablehnt, wird wachsen. Und dann, was versucht dann das Kind? Das Kind versucht von diesem Gefühl wegrennen. Und der versucht, viele Freunde haben. Der denkt, wenn er viele Freunde hat, dann fühlt er sich nicht einsam. Das ist aber ein Irrtum. Weil wenn ich einen Konflikt in mir habe, das ist ein Konflikt immer mir selbst gegenüber. Wenn meine Mutter keine Zeit für mich hatte, um mich umzuarmen, dann, wenn ich das verstehe, dann kann ich in meinen inneren Raum gehen und dieses Mädchen zum Beispiel, die das unbedingt brauchte, wo dieser Konflikt, diese Einsamkeit entstanden ist, dann gehe ich geistig dahin und sage, du Schatz, die Mama, die ist einfach beschäftigt, die fühlt, die hat dieses Gefühl nicht, was du jetzt gerade brauchst, aber ich. Und ich umarme dich jetzt. Und ich gebe dir jetzt das, was du brauchst. Und so löst man innere Konflikte mit sich selbst aus. Und dann ist man auch anders. Wenn ich mit mir selbst nicht alleine bin, dann bin ich nirgendwo mehr einsam. Ich bin dann mit mir im guten Kontakt.
Und gerne auch mit mir selber. Ja.
Gerne auch, ja. Und weiß, was ich will. Kenne meine Bedürfnisse. Und ich belüge mich nicht, wenn ich eine Schokolade will, unbedingt. Und ich sage nicht, du, weißt du was, heute habe ich schon zu viel gegessen, übermorgen, wenn du ein paar Tage hungerst, kriegst du eine Schokolade. Ja, das ist so wie die Bestrafung sich selbst. Aber man weiß, okay, jetzt gerade möchte ich das. Und man sagt, okay, wenn ich das möchte, dann stehe ich auf und hole mir ein Stückchen. Und das ist dann, das wird nie schlecht für einen Mensch sein, wenn er aus gutem Gefühl zu sich selbst auch was isst oder was macht. Verstehst du, was ich jetzt meine?
Die Intention.
Ja, jetzt irgendwie kommt das als Metapher.
Du hast gerade das Wort Bestrafung gesagt. Und dazu kam mir gerade ein Beispiel, was ich am Wochenende hatte. Und dazu würde ich auch gerne dir noch eine Frage jetzt stellen. Oft ist es so, viele Menschen sagen genau diesen Satz, ich habe aber Angst, die Person zu verletzen. Ich schweige lieber, ich möchte nichts sagen, weil natürlich aus Angst, dass der Mensch geht, die Freundschaft verliert, Partner verliert, was nicht alles, immer dieses Angst, andere Menschen zu verletzen. Und was ich oft beobachte, ist, dass sie aber blind sind und wir selber aber nicht erkennen, dass wir, solange wir aber nicht ehrlich oder wahrhaft mit uns selber sind, wir verletzen uns ja selbst. Also wir schaden uns ja, also wir bestrafen ja uns selber dafür. Und Menschen haben oft so, wir sehen, wir wollen andere nicht verletzen, aber wir sind blind für uns, dass wir uns damit verletzen. Wie schaffen es Menschen, wenn sie wissen, da ist eine Entscheidung, wonach mir innerlich ist und ich weiß, es wird mir gut tun. Aber im Kopf ist diese Angst, ich habe Angst, sie zu verletzen. Was denken die dann über mich? Was passiert dann? Wie überwinden sie diese Angst?
Ja, dafür gebe ich immer so eine psychologische Technik, diese ganz normale Kommunikationstechnik. Wenn ich über meine Gefühle spreche, ich verletze niemand. Wenn ich jemand anfange zu beschuldigen und sage, du bist der Grund, dass ich mich jetzt wohlfühle, deswegen gehe ich. Ja, das ist dann ein Verletzen. Weil der Mensch, wenn du ihm vorher nicht gesagt hast, weißt du was, kannst du bitte damit aufhören, weil ich mich nicht wohlfühle, der kann auch nicht wissen, dass er dich verletzt. Und viele schweigen, die denken, der Mensch soll doch wissen, der Mensch soll doch verstehen, dass ihm mir jetzt schlecht geht. Statt einfach zu reden. Wenn wir lernen, nur über uns zu reden, nur über unsere Gefühle mit anderen Menschen zu reden, dann gibt es auch keine Konflikte. Dann sage ich, okay, weißt du was, ich fühle mich jetzt gerade nicht wohl und ich fühle mich einsam und verletzt in deiner Gegend, deswegen möchte ich jetzt einfach Pause nehmen, zum Beispiel. Nicht, weil nicht irgendwas mit dem Mensch nicht stimmt, sondern weil ich mich so fühle. Und diese Entscheidung treffe ich nur für mich. Und wenn zum Beispiel es um die Beziehung Mann und Frau geht, ich bin jetzt seit 35 Jahren verheiratet, ja, und es ist nicht so, dass wir keine Konflikte haben oder so, hatten auch früher. Nein. Aber es war immer so wichtig, wahrzunehmen, was mein Partner will, warum zum Beispiel diesen Konflikt entstanden ist, wie fühlt er sich, dass zu sowas gekommen ist. Und das ist ganz normaler Respekt, Mensch zu Mensch, wahrzunehmen, was stimmt hier nicht. Warum fühlt man sich so? Und wenn man über Gefühle redet und ehrlich ist und ihr einen Partner habt, der sie liebt, ja, dann wird er immer zuhören, was für eine wichtig ist. Und wenn es wichtig ist, dann wird sich alles auch ändern, dass zu so einem Konflikt nie wieder kommt. Es kann ein anderer Konflikt kommen, aber über das Thema, was hier abgesprochen ist, kommt nie wieder was. Dann ist auch Zeitpunkt für beide in diesem Thema zu wachsen.
Also nicht schweigen und diese Ich-Botschaften, ne? Nicht du, sondern Ich-Botschaften.
Ich-Botschaft, ja. Und das Schweigen, das ist diese Opfer, ich bin ein Opfer. Und das ist Manipulation. Schweigen ist Manipulation. Mhm. Ich versuche mit meinem Verhalten, weil wenn ich schweige, dann bin ich trotzdem doch sauer. Der Mensch, der andere, der sieht doch, dass ich sauer bin. Das ist Manipulation.
Interessant.
Ich versuche mit meinem Schweigen, aber mit meinem Gesicht, mit meinem Verhalten zu zeigen, dass ich unzufrieden bin. Dass der Mensch sich fängt an, Gedanken zu machen, oh, wo habe ich jetzt wieder Fehler gemacht? Hä? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Statt einfach ehrlich zu sein und sagen, okay, weißt du was, das und das verletzt mich, weil ich zum Beispiel sich so in Kindheit gefühlt habe. Und das ist für den Mann, der sie liebt, ein Zeichen, okay, gut, dass sie mir das sagt. Ich versuche das anders mal, ganz anders mit ihr in Kommunikation zu gehen. Oder ich versuche jetzt sowas nie wieder sagen. Und das ist Kommunikation, ganz normale menschliche Kommunikation. Da verletzt sich niemand. Ich rede nur, wie ich mich fühle. Und ich weiß, von wo dieses Gefühl kommt. Und das ist dann für Mann auch verständlich. Okay, gut, ich benehme mich wie ihr Vater, aber ich bin ihr Mann. Ich versuche jetzt anders.
Ich habe, das war so ein schöner Satz, Schweigen ist Manipulation. Ich kenne es auch von mir früher, weil ich mir gewünscht habe, ja, er soll von alleine drauf kommen,
Genau,
weil
das
ich zu
danken wir.
großes Ego hatte, einfach zu großes Ego hatte, zu sprechen. Zu stolz und weil ich mein Herz nicht öffnen wollte. Einfach mit dem Herzen reingehen, ja. Ich erinnere mich voll, aber voll schön, das habe ich so noch nie gehört. Das ergibt so viel Sinn. Das ist wirklich Manipulation, das ist wahr.
Ja, das ist Manipulation, weil wir haben doch nicht umsonst Zunge, Stimme, Mund, wir haben das, um zu reden miteinander.
Man sagt ja auch, dass die meisten Beziehungen aufgrund der fehlenden Kommunikation kaputt gehen, ne? In der Psychologie sagt man, Nummer eins Problem ist Kommunikation.
Ja, Kommunikation, weil man anfängt, der andere zu beschuldigen, statt über die Gefühle zu reden. Und wenn mich jemand beschuldigt und ich verstehe nicht warum, dann will ich damit auch nichts zu tun haben. Dann ist es einfacher, die Türe zuzuschließen und sagen, du, weißt du was?
Mir kommt jetzt noch ein Bild, über das würde ich auch noch gerne jetzt zum Schluss mit dir sprechen. Wenn wir durch eine Erfahrung, durch eine Beziehung mit jemandem, egal ob eine Freundin, ob eine Kollegin vielleicht oder Partner, ist es egal, wer diese Rolle hat, aber in einer zwischenmenschlichen Beziehung, wenn wir jemandem vertraut haben und nehmen wir an, das ist unschön ausgegangen, also es war für uns, wir haben uns zum Beispiel vielleicht hintergangen gefühlt, verletzt gefühlt, wie auch immer, haben ja viele aus Vorsicht, aus Schutz für sich, machen sie dann zu, innerlich. Und wenn man das paar Mal so erlebt hat, ein paar Mal, oh, zum Beispiel immer wieder eine ähnliche Erfahrung, so, oh, ich darf Menschen nicht vertrauen, ich darf denen nicht vertrauen, ich mache zu, geht man in die Welt raus und ehrlich, sogar, also ich zähle mich wirklich dazu, dass ich immer denke, so, Moment, hierin kommt noch keiner rein. Wenn ich Menschen begegne und sie zum Beispiel zu mir sagen, zum Beispiel ich habe Instagram und ich habe ja ein Studio hier. Und wenn die Leute zu mir kommen, sagen sie oft, Lena, ist das für dich nicht komisch, dass wir dich kennen und du uns gar nicht? Und ich denke so, wie kommst du darauf, dass du mich kennst? Weil ich das Gefühl habe, so, ich zeige auf Instagram das, was ich will, aber ich habe so einen Rahmen, wo ich nur ganz wenige reinlasse. Aber eine Stimme in mir sagt, du hast Schiss aufzumachen. Es fühlt sich anstrengend an, zuzuhalten. Wie schaffen wir es, diese Angst vor Verletzung vielleicht oder vor Vertrauensmissbrauch, ist auch egal, wie man es nennt, aber wie schaffen wir das, das zu öffnen? Ist es, dass die alten Wunden noch nicht geheilt wurden oder noch nicht
Genau,
verarbeitet wurden?
das ist das, was ich sagen wollte. Es gibt irgendwas in dir, wo du zu dich selbst nicht vertrauen kannst. Und wenn du zu sich selbst nicht vertrauen kannst, wie kannst du den anderen vertrauen? Und das ist diese Türchen da, weil der Mensch, der zeigt mir nur die Punkte, an denen ich erkenne, oh,
Ja,
hier
ja.
ist eine Lücke, hier kann ich noch mal in mich reinschauen. Und dann ist man auch dankbar, okay. Und wenn wir mit uns im Reinen sind, im Inneren, dann ist egal, welche Türe da geöffnet ihr und was der Mensch über mich erfährt. Verstehst du? Der kann dann sagen, okay, weißt du was, ich habe dich auf Pornoseite gesehen. Wie stehst du dazu? Du sagst, ja, und wie? War schön? War ich wenigstens schön dort? Verstehst du, was ich meine?
Ja,
Letztlich.
es lässt einen innerlich kalt, ich verstehe.
Dann lachst
Ah.
du mit und sagst, okay, nächstes Mal muss ich mich schöner halt machen, dass ich
Ja,
schön aussehe. Und
verstehe.
das ist der Punkt, wo du mit dir selbst im Reinen bist, wo keine Verletzungen, wo keine offenen Wunden mehr sind, dann kann dir niemand, dann bist du offen, dann brauchst du nichts verstecken. Dann kann dir jeder, egal was für Frage stellen, du bist sagst, ach ja, oh. Jetzt über das habe ich noch nie gesprochen, aber natürlich, jetzt erzähle ich dir das.
Irgendwann ist immer das erste Mal, ja.
Ja, genau. Und das ist die
Oh,
Reinheit zu sich selbst, Vertrauen zu sich selbst.
danke, das hat gerade so Klick gemacht. Nicht nur Klick, ich habe das richtig gespürt. Natürlich, Spiegel, sich selber Vertrauen aufmachen. Oh, danke, das war Balsam für meine Seele und ich glaube auch für viele, die gerade zuhören an dieser Stelle. Ich würde zum Schluss jetzt meine allerletzte Frage, weil das Thema so, so, so wichtig ist, ganz kurz auf die Beziehung zu Eltern rüberschauen. Weil meine Erfahrung ist, dass in dem Moment, wo wir selber bereit sind, das Thema anzuschauen, das ist meine eigene persönliche Erfahrung, hat es am meisten in meinem Leben verändert, die Beziehung zu meinen Eltern zu verbessern. Wie können Menschen, die merken, ich habe an Mama, Papa nur zu kritisieren, sie haben mir das angetan, Papa ist das, Alkoholiker, Mama ist das, Mama war nie da, Mama macht das, das. Wie können Menschen die Beziehung vor allem zu ihren Eltern beginnen, zu verbessern, zu heilen?
Ja, als erstes, was die Eltern angeht, wir schauen die Eltern mit Kindheitaugen an. Das ist das Erste. Wenn es uns bewusst ist, okay, ich mag meine Eltern nicht, ich hätte mir andere gewünscht, dann ist es ein Zeitpunkt, wo man das tiefer, viel intensiver anschaut. Und man erlaubt sich, mit erwachsenen Augen die Eltern anzuschauen und gucken, okay, es funktioniert so gut, wenn man eigene Kinder hat. Okay, meine Eltern waren so zu mir, wie bin ich jetzt zu meinen Kindern? Und es ist oft diese Überladung. Ich habe dort wenig Liebe bekommen, jetzt ersticke ich meine Kinder mit Liebe. Und wenn die Kinder groß sind, dann sagen die, du, meine Eltern sind sowas von verrückt, ich mag die nicht. Die haben mich nicht am Leben gelassen, die haben mich mit deren Liebe erstickt. Zum Beispiel, ein Beispiel, ja. Vor kurzem war bei mir eine Frau, die sagt, ihr jüngster Sohn ist 12 Jahre alt. Der schämt sich, wenn die ihn zur Bushaltestelle bringt. Und die kann das nicht loslassen. Die ist so und der schämt sich, der schreit schon, der hasst sie dafür, weil die Kinder ihn auslachen. Mhm. Ich kann das nicht verstehen. Es ist für sie diese Liebe, die die von den Eltern nicht bekommen hat. Und wenn die immer noch in diesem Konflikt, das ist ja auch innere Konflikt, meine Eltern haben mich nicht gemocht, ich mochte mich dann auch nicht, dann muss ich der Welt zeigen, dass ich mein Kind wie soll ich das ausdrücken jetzt auf Deutsch?
Richtig ausgedrückt.
Dass man das nicht sieht. Ich werde nie wie meine Eltern, ich werde anders. Aber das ist die andere Seite von der Medaille. Das Kind wird sie trotzdem hassen für zu viel Liebe, weil das Kind sich nicht normal entwickeln kann unter diese Hypermutter, wie wir das genannt haben. Und die Beziehung zu den Eltern, das ist auch die schwierigste für viele. Und aber ohne, dass man die Eltern wenigstens akzeptiert, kann man nicht rüberschauen in die Selbstentwicklung, weil wir sind die Eltern. Verstehst du? Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich Papa und Mama. Und wenn ich sie hasse, und ich in den Spiegel schaue, wen hasse ich dann?
Ja.
Ja, und so fangen wir an, mit den Eltern zu schauen. Was hilft, zum Beispiel das, was wir gemacht haben, wo wir am Dienstag mit Eltern gemacht haben. Du bist jetzt der Vater, du schaust jetzt mit Vaters Augen dich an. Was fühlst du? Und für viele ist es so eine Offenbarung, wenn die als Vater mit Liebe schauen, auch wenn Vater streng ist. Mhm. Aber in dieser Strenge ist so viel Liebe drin, dass sie das überhaupt nicht verstehen können.
Nicht erwartet haben. Mhm.
Nicht erwartet haben auch, ja. Und dann auf einmal, wenn man dann zu sich zurückkommt und den Vater anschaut, dann sieht man ihn auch mit erwachsenen Augen und nicht aus dieser Kindheitsposition beleidigt zu sein. Und so langsam öffnen wir die Türe auch für die Eltern und dann hat man ganz andere Beziehung. Und dann auf einmal merkt man, okay, aber die Eltern sind ja auch anders. Die Eltern sind gleiche geblieben. Du bist jetzt gewachsen in deiner Wahrnehmung. Du verstehst jetzt mehr von dem, warum die Eltern so waren. Und wenn ich jetzt wieder auf die esoterische Ebene gehe, auf die aus esoterischer Seite das anschaue, dann wir wählen die Eltern aus, bevor wir auf die Erde kommen, dass die Eltern uns diese Erfahrung geben, die uns fehlte. Und genau diese Erfahrung lehnen wir dann ab. Und wenn wir von dieser Seite das anschauen und sagen, okay, dank meinen Eltern bin ich jetzt selbstständig. Dank meinen Eltern, weil die mich so behandelt haben, bin ich mit 18 ausgezogen und selbstständig geworden und jetzt mein Geld verdiene und meine Familie habe. Weil wenn du dabei, wenn die Eltern anders wären, was wäre dann? Ja, vielleicht wärst du dann die Zimmerpflanze, die man dann rausgestellt hat und die Pflanze ist dann frische Luft, Wind, schaffe ich nicht. Zack, kaputt. Verstehst du diese Metapher? Es tut mir leid, ich sage nur die Bilder, die bei mir gleich jetzt kommen. Vielleicht hilft einfach zu zeigen, warum die Eltern uns so behandeln. Dass wir diese Erfahrung haben, zum Beispiel, ich kann nur von meiner Erfahrung erzählen. Bei uns in der Familie, ich hatte eine Oma. Die Oma ist mit 62 zu uns eingezogen, nachdem ihr halt Mann gestorben ist. Und die ist zu uns gekommen, weil die gesagt hat, ich sterbe bald. Die war 62 und die ist mit 87 in Deutschland gestorben.
Ich hab's geahnt.
Und die hat mich richtig getriggert. Die hat oft über meinen Vater, meiner Mutter was gesagt, wo die dann Konflikte hatten. Und ich als Beobachterin habe das alles wahrgenommen. Also ich habe die Oma gehasst. Ich habe die sowas von gehasst, dass ich das nicht mehr aushalten konnte. Dann bin ich mit 15 aus dem Haus raus, ausgezogen nach Russland in ein Studentenheim, wo ich nichts hatte, überhaupt nichts, 37 Rubel Stipendium. Und meine Eltern haben mir schon ein bisschen Geld überwiesen, dass ich da überlebe. Aber es war 800 Kilometer. Ich bin in Kasachstan aufgewachsen und ich bin dann nach Russland so weit weg, dass ich nicht mal nach Hause kommen kann, um diese Oma nicht zu sehen. Was passiert, hätte die Oma mich nicht so behandelt? Ich diese Konflikte nicht, wäre ich vielleicht zu Hause geblieben und dann hätte ich meinen Mann nicht getroffen, weil ich genau mit 15 meinen Mann getroffen habe. Verstehst du? Und das hat alles einen Sinn. Ich kann die Oma hassen bis zuletzt der Haar, aber dank Oma bin ich jetzt so, wie ich bin. Dank Oma habe ich meinen Mann getroffen, mit dem ich 35 Jahre zusammen bin, glückliche Beziehung habe, zwei Kinder habe, zwei Enkelkinder habe. Hat es jetzt gelohnt für mich, dass ich die Oma gehasst hatte? Und ich habe immer gedacht, meine Oma hasst mich auch, weil meine zwei Schwestern, ich habe zwei Schwestern noch, wenn ich sage, oh, ich hatte die Oma so gehasst, die sagen, warum? Die war doch gut. Okay, aber das war nur meine Wahrnehmung. Nur ich habe es so wahrgenommen, damit ich mit 15 aus dem Haus weg bin. Und das ist nach Seelenplan. Anders kann hier nicht sein.
Du sprichst gerade, Elena, und weißt du, ich möchte gerne die Podcast-Folge damit abschließen. Ich habe mir gestern Abend ein paar Notizen gemacht für heute, ein paar Fragen aufgeschrieben und ich hatte nur noch, mein Blog ist leer und ich musste einen alten Blog rausholen, wo ich noch eine Seite frei hatte. Und ich blätterte gestern Abend und wollte ein neues Blatt nehmen und auf einmal, an alle, die über Spotify hören, Leute, ihr könnt auch auf YouTube gerne hier zum Schluss. Das ist auch auf YouTube, hier sieht man das. Guck mal, hier ist eine Seite und hinten sogar auch vollgeschrieben. Und ich gucke gestern, was habe ich denn geschrieben? Und es war dieses Jahr im Frühling. Und weißt du, was auf den zwei Seiten stand? Ich habe mich für alles bedankt, was ich gehasst habe früher. Dass ich in einer Sekte war, weil es ist eine Sekte gewesen, weil ich dadurch gelernt habe, verstanden habe, was schon mal Gott nicht ist und wie mein Gott, also wie ich zu Gott stehe. Ich hatte eine sehr, 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 sehr schwierige Beziehung zu meiner älteren Schwester. Sie hat mich sehr früh, also so habe ich das halt wahrgenommen, sehr früh gehasst, sehr früh viel Ärger kassiert durch sie, viel Schmerz. Und ich habe mich hier bedankt, weil dadurch habe ich echt gelernt, als Kind Menschen so gut zu beobachten, so gut zu analysieren und deren Verhalten zu deuten. Wann passiert das? Wann ist sie so? Wann kann ich damit rechnen? Und so, wie viel mir das gegeben hat. Oder wie mein Vater streng war oder was nicht alles. Seine Perfektion, sein Talent, künstlerisch. Ich habe alles umgedreht. Alles, was ich früher scheiße gefunden habe und immer nur ich Opfer habe das erlebt, ich habe es hier auf diesen zwei Seiten umgedreht und rausgeschrieben, warum das so gut war für mich, was ich davon habe. Und jetzt sprichst du das an. Ich denke, das ist doch kein Zufall. Ich habe es gestern gelesen und ich dachte noch so, wow, Lena, gut. Egal wie schlimm es war. Und das ist es, wir sagen ja oft, das ist so schlimm, als ob ich mir das ausgesucht habe, Lena. Ich würde mir doch nie so ein Leben aussuchen. Ich würde mir doch nie Papa aussuchen, der mich schlägt oder Mama, die das. Ja, ich weiß, was sie meinen. Und menschlich ist, klingt es selbst komisch zu sagen, doch hast du. Natürlich will man nicht diese Erfahrung so. Aber die Frage ist, was ist das Geschenk dahinter? Und ich sage oft, es ist ein Geschenk in Scheiße verpackt. Es sieht zwar scheiße aus erstmal, aber innerlich, was du daraus ziehst, ist. Das ist unbeschreiblich wertvoll, aber das ist die Frage, will man das sehen? Bist du bereit, das Geschenk überhaupt zu sehen? Willst du überhaupt das Gute im Leben sehen oder nicht?
Nicht,
Willst du
ob man will, sondern ist man bereit?
Ja.
Bin ich
Ja.
bereit reinzuschauen? Bin
Ja.
ich bereit, meine
Ja.
Eltern von anderer Seite anzuschauen, um einfach zu suchen, okay, ich habe die ausgesucht für diese Erfahrung. Und wenn man bereit ist, dann ist Thema so schnell erledigt und dann geht
Ja.
man.
Ja, dann denkt man, wie konnte ich nur voll die Zeitverschwendung, dass ich das nicht früher gemacht habe. Ja, oh, wie schön. Danke dir, Elena, auch für dieses Gespräch. Ich glaube, dass, nein, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, dass sehr viele Momente hier waren, die die Menschen innerlich mitnehmen, wo sie jetzt einiges überdenken, sich öffnen. Und an dieser Stelle nochmal, ihr Lieben, wir haben jetzt Dezember, in knapp einem Monat beginnt Elena ihre Ausbildung. Und wenn ihr merkt, ihr seid bereit zu wachsen, ihr wollt wachsen, innerlich, und auch das dementsprechend wird sich natürlich auch im Außen vieles verändern, dann kontaktiert sehr gerne Elena. Ihr findet alle weiteren Infos bei ihr. Ich mache alle Links auf Instagram, Website, ihr findet alles. Und Elena, hast du noch etwas, was du den Leuten zum Schluss mitteilen möchtest? Dann.
Ja, ich kann die Menschen nur in neues Leben, neue Realität einladen. Und mit unserer Ausbildung ist es jetzt, ist es die Türe ins neue Realität. Und einfach mehr Vertrauen an sich, an das Gefühl, was kommt. Weil oft, wenn wir was fühlen, wir wollen das, aber dann denken wir, oh nein, jetzt nicht. Und dann schaltet sich der Kopf und versucht, das alles zu analysieren. Und analysieren, ist oft so, wie ich stolpere dann. Einfach nach Herz. In Herz gehen, aus dem Kopf und da wahrnehmen, was möchte ich jetzt im Leben? Jetzt kommt ein neues Jahr und man kann sich jetzt schon Gedanken machen, okay, was will ich jetzt in diesem Jahr lassen und
Ein
was.
neues Jahr, ein neues Leben.
Genau.
Danke dir, Elina, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich werde das gleich so glücklich verdauen, hochladen, sofort für die Menschen. Danke für deine Zeit, für deine Weisheit und für deine sympathische Art, für deine Ehrlichkeit auch. So locker flockig. Du erzählst einfach das, was dir kommt, und ich liebe das. Es macht so Spaß mit dir. Danke dir von Herzen.
Ja, ich danke dich auch, weil es ist, für mich ist das vorbereitete Gespräche, die haben keinen Sinn. Ein Gespräch ist ein Gespräch und der kommt immer von innen raus. Und
Ja.
das ist dann, den Sinn der Sache.
Danke dir.
Ja,
Ihr findet alle weiteren, danke dir, Elena. Ihr findet alle weiteren Infos in der Beschreibung und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder an dieser Stelle. Ganz viel Liebe zu Elena. Ein großes Dankeschön von Herzen. Bis bald, meine Lieben.